SWR1 Niedersachsen. Unser Thema.
Mit Anja Hitzemann. Einen schönen guten Abend. 70 Jahre Hannover Messe. Von der Fischbrötchenmesse zum internationalen Unternehmen. Das ist heute unser Thema. 70 Jahre Messegeschichte in Hannover. Was gibt es da nicht alles zu erzählen? Natürlich von den allerersten Anfängen kurz nach dem Krieg, von den Machern der Messe, die das Unternehmen durch die Jahrzehnte geführt und entwickelt haben. Es gab Prominente, es gab Skandale, Skandelchen, es gab und gibt immer wieder das Stöhnen in der Stadt über volle Straßen, volle Läden, überhöhte Preise in Hotels und Restaurants. Was bedeutet die Messe heute und wie sieht die Zukunft in einer zunehmend digitalen Welt aus? Da müssen sich die Menschen doch eigentlich gar nicht mehr persönlich bei einer Messe treffen, oder? Wir erzählen heute Geschichten aus 7 Jahrzehnten und werfen den Blick voraus. Dazu habe ich Gäste im Studio. Den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe AG, Jochen Köckler. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Frau Hitzemann.
Und den langjährigen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Sepp Heckmann. Herzlich willkommen.
Willkommen, schönen Abend, danke.
Unser Thema heute: 70 Jahre Hannover Messe. Es war ein Tagesbefehl vom Kommandeur der britischen Zone im Frühjahr 1947. In Hannover soll eine Messe stattfinden. In den 4 Hallen der damaligen Aluminiumfabrik mussten erst einmal die Maschinen demontiert und alles hergerichtet werden. Dafür wurden bewegt 300.000 Ziegelsteine, 340 Tonnen Zement, 250 Tonnen Stahl, 2000 Kubikmeter Holz und 10.000 Quadratmeter Glas. Am 18. August war es dann soweit, die Messe öffnete. Am Ende waren in den 3 Wochen Messe 730.000 Besucher gekommen, darunter 3.000 aus dem Ausland. Es gab Exportaufträge im Wert von 31,6 Millionen Dollar. Unter anderem über exportfähige Artikel wie Möbel und Kleidung, aber auch über Kochtöpfe, Korsetts und Miederwaren. Aber was wirklich wichtig war für die Menschen und was der ersten Messe bis heute ihren Namen gibt, es gab zu essen, und zwar Fischbrötchen. Die gab es zu jeder Eintrittskarte für 3 Reichsmark dazu.
Die Leute haben uns in Stand eingerannt. Fischbrötchen war nach dem Krieg, ne, wo sie alle Hunger hatten, was Besonderes. Die kamen also von morgens bis abends. Wir haben von 9 bis abends um 18 Uhr gar nicht gucken können. Nur Brötchen wieder raus, Brötchen machen wieder raus.
Erinnert sich Ruth Hilbig. Adrette Frisur, weißer Kittel, dunkle Schuhe. So stand sie 1947 auf der Messe hinterm Tresen bei Fisch Heinrich. Zusammen mit ihrer Freundin Helga.
Es war ein Geschenk einfach. Es war für uns, gucken Sie, so jung. Und Messe, das war eigentlich unglaublich. Ne?
Heute ist Ruth Hilbig 86. Damals war sie 15 und gerade von Polen aus Breslau nach Hannover ausgewiesen worden. Der Job auf der Messe bei Fisch Heinrich, für sie ein Glücksfall. Pro Stunde 1 Reichsmark und Essen gratis. Der Fischhändler hatte die Mädchen als Verkäuferinnen angeworben, als sie mit hungrigen Augen vor seiner Auslage standen. Butter, Zucker, Brot, all das gab es damals rationiert auf Lebensmittelmarken. Ein Fischbrötchen, nach dem Krieg ein absolutes Sehnsuchtsobjekt.
Wir haben ja damals auch wirklich gehungert. Nicht? Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Man hatte Hunger und das war ein Genuss. So ein Brötchen war ein Geschenk.
Und bei dem Fischhändler auf der Messe gab es die begehrten Brötchen ausnahmsweise nicht nur auf Marken, sondern auch für Geld zu kaufen, so Hilbig. Belegt waren sie ohne Butter, aber mit Zwiebeln. Die Auswahl war gering.
Nee, es gab überwiegend nur Bismarck-Hering. Es gab ja so wie Aal und Lachs. Das hatte er für besondere Gäste. Aber nicht zum Verkauf.
Wie viele dieser Brötchen in den Messetagen bei Fisch Heinrich über die Theke gingen, Ruth Hilbig weiß es nicht mehr. Aber was der 86-Jährigen heute noch im Gedächtnis ist:
Es war eine Aufbruchstimmung. Es war Hoffnung und ja, auch die Leidenschaft merkte man, dass die Leute wieder was aufbauen wollten. Nicht? Es war, wir wollten alle was schaffen.
Auch nach der Premiere von 1947 blieb Ruth Hilbig den Messen in Hannover verbunden, stand später auch für ihren Arbeitgeber, das Eisenwerk in Hannover-Würfel, selbst auf einem Stand. und war über Jahre Messemutti. Was sich heute auf dem Messegelände tut, sieht sie nur, wenn Angela Merkel in der Tagesschau eine Ausstellung eröffnet.
Es war früher menschlicher, auch in den Hallen. Wissen Sie, die ganzen Aussteller in einer Halle, das war wie eine Familie, also so habe ich es empfunden. Ich habe das Gefühl, heute ist es schnelllebig, nicht mehr so harmonisch.
Die Messe hat sich geändert, aber eins ist bei Ruth Hilbig geblieben. Fischbrötchen liebt sie nach wie vor.
Ich esse heute noch gerne, leidenschaftlich. Leidenschaftlich.
Grete Hanitz stellte uns Ruth Hilbig vor, die als 15-Jährige bei der ersten Hannover Messe Fischbrötchen verkaufte. Herr Köckler, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Messe AG. Sie verkaufen nicht selber Fischbrötchen, aber die Fischbrötchen werden jetzt zum Jubiläum 70 Jahre Messe auch wieder eine Rolle spielen. Welche?
Wir haben das Thema Fischbrötchen sehr gern aufgenommen, weil in Hannover, wen Sie fragen von den Älteren, ist ganz klar die Fischbrötchenmesse ist. Der Grund ist auch ganz einfach, diese Aufbruchstimmung und das Positive wurde damit verbunden, dass es dort Fischbrötchen ohne Bezugsmarken 1947 gab. Und dieses schöne Bild haben wir genutzt, um in der Stadt an verschiedenen Standorten Werbung zu machen mit unserer mobilen Gastronomie, um diese Fischbrötchen an den Mann zu bringen und den Mann und an die Frau. In dieser schnelllebigen Zeit gibt es doch nichts Schöneres, als wenn man so etwas hat, was Inhalt, Emotion und ein Synonym für den erfolgreichen Start einer Messe ist.
So viel erstmal zu den Fischbrötchen gestern und heute. Das war der Anfang der Hannover Messe. Wie es dann weiterging, gleich mehr dazu. Jahre Hannover Messe, unser Thema in dieser Stunde. Nach dem Auftakt 1947 gab es für Deutschland und für die Messe nur eine Richtung: bergauf. Das Wirtschaftswunder nahm langsam, aber sicher seinen Lauf. Untrennbar damit verbunden, Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard, der in jedem Jahr zur Eröffnung der Messe nach Hannover kam.
Ich habe von der Messe einen hervorragenden Eindruck gewonnen. Nicht nur was die Darbietung in Qualität und Fülle anlangt, sondern auch von den starken Impulsen, die von dieser Messe ausgehen und von dem Optimismus, von der die Menschen, sowohl Verkäufer wie Käufer, getragen sind. So wird zweifellos auch das Ergebnis dieser Messe in wirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Hinsicht ein außerordentlich gutes sein. Hannover hat damit in der ganzen Welt eine Visitenkarte abgegeben, die diese hannoversche Messe sicher mit in die vorderste Front der internationalen Messen stellt.
Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard bei der Eröffnung der Hannover Messe, das dürfte so um 1950 gewesen sein. Herr Heckmann, Sie sind als ganz junger Mann ins Messegeschäft eingestiegen, waren Ihr ganzes Leben in diesem Bereich tätig, auch bevor Sie zur Deutschen Messe AG gestoßen sind. Ludwig Erhard sprach ja schon früh davon, dass sich Hannover mit internationalen Messestandorten messen kann. Haben Sie das in den 60er Jahren dann auch so erlebt?
Ja, die Hannover Messe ist schon dortmals die weltweit bekannteste Messemarke gewesen. Das heißt also, Internationalität stand im Vordergrund. Die Angebote waren absolut international und die Besucher natürlich auch. Und wenn man sich bedenkt, wenn wir heute über die großen Marktführer in Deutschland reden, die alle mehr oder weniger in Hannover angefangen haben, ihre Internationalität aufzubauen, ihren ersten Kontakte zu knüpfen und damit eben auch Weltmarktführer geworden sind, dann versteht man erst die Dimension der Hannover Messe.
Ja, tatsächlich gab es auch die erste Telefonverbindung vom Messegelände nach New York, schon in den 50er Jahren, glaube ich. Und dann kam auch die Eröffnung vom Flughafen Hannover-Langenhagen, das natürlich auch zur Internationalität beigetragen hat. Herr Köckler, Sie sind seit 2012 im Vorstand der Deutschen Messe AG, waren zuvor Geschäftsführer der Landtechnikmesse Agritechnica. Ihr Spitzname war damals sogar Mr. Agritechnica. Sie haben das sehr lange gemacht. Auch eine internationale Leitmesse in Hannover. Aber das ist ja nicht die einzige. Geben Sie uns mal einen Überblick, was für Messen wir inzwischen hier alles in Hannover haben.
Vom Prinzip haben wir zwei unterschiedliche Arten von Messen. Einmal die sogenannten Eigenveranstaltungen. Da organisiert die Deutsche Messe AG alles selbst, wie bei der Hannover Messe, bei der CeBIT, bei der Domotex, wie bei der Ligner. Das ist für uns auch besonders wichtig, weil wir da in den eigenen Hallen eigene Messeprodukte machen. Und dann gibt es seit vielen Jahren, die hießen früher mal Fremdveranstalter, weil man erlaubt hat, ich glaube in früheren Jahren, dass auch jemand, der keine eigene Messe hat, dort eine Messe ausrichten darf. Da sind in der Tat meine beruflichen Wurzeln. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, damals in der Ära von Sepp Heckmann, ist 1995 aus Frankfurt nach Hannover gewechselt. Dieser Agritechniker hat sich in den letzten 25 Jahren hier so entwickelt, dass sie heute jeden Quadratmeter nutzt. Daneben haben wir neben dieser Gastveranstaltung, die von der DLG ausgerichtet wird, noch die IAA-Nutzfahrzeuge, also die große Lkw-Messe, organisiert vom VDA, Verband der Automobilindustrie. Dann haben wir die EMO, die jetzt in 2-3 Wochen ansteht, also eine große Werkzeugmaschinenmesse. Und das ist für uns prägend, dass wir auf unserem Gelände wirklich diese internationalen Weltleitmessen machen können, weil dafür ist unsere Infrastruktur gemacht. Und daneben ganz aktuell Guns N' Roses vor wenigen Wochen, 70.000 Menschen, Rocker unter dem Holzdach, auch das funktioniert bei uns. Wir sind mittlerweile ein multifunktionales Gelände und unsere Aufgabe ist es, Menschen zusammenzuführen und das tun wir in unterschiedlicher Art und Weise.
Aber inzwischen kommt ja nicht nur die Welt nach Hannover, sondern die Messe AG geht auch in die Welt. Wo haben Sie überall Standorte inzwischen, Herr Köckler?
Für uns sind zwei Regionen besonders wichtig, weil wir dort auch viele Eigenveranstaltungen machen. Das ist die Türkei, wo wir mal angefangen haben mit unseren Messeaktivitäten, und China mit dem atemberaubenden Wachstum der letzten 30 Jahre. Dort gibt es in Shanghai ein Messegelände namens NIAC, was wir gemeinsam mit den Messegesellschaften aus München und Düsseldorf und chinesischen Partnern betreiben, was sich dort sehr dynamisch entwickelt. Und dann sind wir an vielen anderen Standorten in der Welt. In Australien gibt es eine CeBIT, wir haben in Chicago eine Automationsmesse, machen in Indien, in Brasilien Messen. Und das Entscheidende ist, dass wir die Weltleitmesse in Hannover halten. Das heißt, dass hier zuerst die Innovationen gezeigt werden. Und das ist der entscheidendste Grund, um auf eine Messe zu gehen, dass man eben sieht, was dort neu ist. Aber es wird eben nicht jeder Chinese und Amerikaner nach Hannover reisen können. Deshalb haben wir dort Ableger aufgebaut. Und entscheidend ist, dass wir in dem Thema zu Hause sind.
Sie haben gerade als erstes tatsächlich die Türkei erwähnt. Wie ist das in diesen Zeiten mit der Türkei?
Wir sind ja immer überparteiliche Plattformmacher. Wir wollen Menschen zusammenbringen, auch in der Türkei, aber sind natürlich nicht unabhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Messen sind immer Spiegelbilder von Märkten. Das heißt, ganz aktuell merken wir natürlich eine Zurückhaltung bei Ausstellern und Besuchern für unsere türkischen Messen, sind dort aber als Unternehmen aktiv und hoffen, dass die Messen dort weiterhin laufen, sind aber im engen Austausch auch da mit den Beteiligten.
In den 70er Jahren war es aber nicht immer alles rosig. Wir erinnern uns an die Ölkrise und an die autofreien Sonntage. Herr Heckmann, Sie waren damals ja auch schon richtig im Messegeschäft unterwegs. Was für Auswirkungen hatte diese Rezession in den 70er Jahren auf die Messe und auf Messen?
Herr Dr. Köckler hat gerade gesagt, die Messen sind Spiegelbild des wirtschaftlichen Umfeldes. Und selbstverständlich hat das auch die Messen getroffen. Und Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre sah das alles gar nicht so lustig aus, das muss man wirklich dazu sagen.
Da wurden ja auch tatsächlich Messehallen geschlossen, ganz einfach.
Geschlossen und alle diese Dinge, die eben dann in einem solchen Fall die Folge sind. Man kann eigentlich nur sagen, dass es dann gelungen ist, die Messen wieder dank eines Umfeldes, was sich auch verbessert hat Anfang der 80er Jahre, eines euphorischen Umfeldes geradezu. Das hat natürlich auch für die Messen dann die entsprechende Schubkraft gegeben und Anfang der 80er Jahre ging es dann so richtig los.
Jahre Hannover Messe. Wir bewegen uns langsam durch die Jahrzehnte und machen jetzt mal einen kleinen Schlenker in eigener Sache sozusagen. Denn was lange Jahre zur Messe gehörte und sich mit der Messe entwickelte, das war das Messejournal vom NDR. Seit Anfang der 70er Jahre gab es ein Studio direkt auf dem Gelände und die Besucher konnten das Radio machen dort ganz aus der Nähe erleben. Hier ist eine Erinnerung an die Zeit, die ich online in einem Radioforum gefunden habe.
Das war seinerzeit eine Institution. In der alten Baracke auf dem Messegelände gab es nur zwei winzige Fenster für das Publikum, eines zur Regie und eines zum Sprecherraum. Beide waren so circa 1,20 x 1,20 klein. Vor jedem der beiden war den ganzen Tag über eine Traube von Menschen, die gebannt auf die beiden Techniker bzw. den Moderator schaute bzw. einen Blick aus der dritten Reihe zu erhaschen versuchte. Für Interviews an den Ständen fuhr ein Schnellreportagewagen, ein Ford Transit im alten NDR-Türkis herum. Da wurde dann schon mal eine Mikro- und Kopfhörerleitung für das Live-Gespräch 50 oder 100 Meter von draußen in die Halle gezogen, über die Gänge bis zum Stand des Ausstellers.
Einer dieser Reporter war Eckart Pohl, ehemaliger Hörfunkchef von NDR1 Niedersachsen. Ich habe mit ihm über die Anfangszeit des Messejournals gesprochen und wie es denn war, mit dem Ford Transit auf dem Gelände unterwegs zu sein.
Das war eine Herausforderung, weil wir eben in sehr kurzer Taktung gesendet haben, schnell aufbauen, Live-Beiträge, live war eigentlich das Grundprinzip, was anderes haben wir nicht gemacht, abbauen, zur nächsten Halle rollen, wo es ja manchmal auch sehr voll war, wieder eine Strippe ziehen, wir wollten auch sehr dicht dran sein, wir hatten den Ehrgeiz, kein Radio aus der Dose zu machen, sondern da, wo es passiert, da wollten wir mit dem Mikrofon sein und das hat mächtig Spaß gemacht und natürlich auch sehr viel Publikumskontakte gebracht, denn wir konnten uns ja schlecht verstecken, wollten wir auch nicht, sondern haben mit sehr vielen Leuten geredet dabei.
Und was war das Besondere auch an diesem Messejournal dann?
Man kann fast sagen, es war die Erfindung des Magazinradios in Deutschland. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass Radio früher aus unendlich vielen kleinen Schubladen und Kästchen bestand. Heute ist man gewohnt, ein durchgehendes Magazinprogramm mit einer einheitlichen Musik, mit reingestreuten Wortbeiträgen. So, das Prinzip eigentlich wurde im Messejournal erstmals verwirklicht, mit allen Freiheiten, die das hat. Wir konnten auch sagen, nein, wir machen das jetzt eine Musik später oder wir tauschen mal zwei Beiträge um oder wir interviewen einen Spontangast, der gerade vor der Tür steht. All das ging. Wir haben Radio sozusagen ja ambulant gemacht, spontan gemacht. Mächtig Spaß war dabei. Aber es hat auch Fleiß gekostet. Wir haben uns auch mächtig angestrengt, um gut zu sein.
Und was war Ihr schönstes Messeerlebnis?
Ach, es gab ganz viele. Also es war natürlich eindrucksvoll, wenn Menschen über uns Probleme gelöst haben. Man muss sich vorstellen, das waren auch die Monopolzeiten. Die ganze Stadt hörte das Messejournal. Es lief in jeder Taxe, in jeder Kneipe. Man hat sozusagen über das Radioprogramm kommuniziert. Da gab es Durchsagen für Messegäste, die nicht mehr genau wussten, wo sie eigentlich ihre Messemutti hatten mit ihrem Besuchsbett oder Menschen, die irgendjemand anders suchten, die verloren gegangen waren. Es wurden Kontakte gemacht. Wir haben Hörer spontan reingeholt, die irgendwas Originelles vorzutragen oder mitzumachen hatten. Und vielleicht das Witzigste, ich kann mich noch erinnern, es gab mal ein Schwein bei der niedersächsischen Polizei, das auf Rauschgift dressiert war sozusagen. Und das war dann irgendwann im Ruhestand. Und da haben wir am 1. April die Meldung in die Welt gesetzt, die Rauschgift-Sau Luise ist verschwunden. Die Hörer haben sofort verstanden, was Sache war. Und es meldeten sich Menschen aus der ganzen Region und meldeten die Sichtung dieses Schweines. Nach 2-3 Stunden tollem Radio fuhr dann ein Auto mit einem Tiertransporter hinten dran vorm Studio vor und Luise war leibhaftig da. Ich glaube, es waren 1000 Leute, die dann um uns rum standen und diese Sau mal leibhaftig sehen wollten. Das war natürlich ein April-Scherz, aber wir hatten die Hannoveraner, glaube ich, für 2-3 Stunden super gut unterhalten.
Sie waren aber dann nicht immer nur Reporter, sondern irgendwann auch Chef von NDR1 Niedersachsen. Mit den Jahren wurde das Studio auf der Messe natürlich sehr ausgebaut. Neue und später sogar die neueste Digitaltechnik zog ein und die ganze Redaktion war mehr als eine Woche zu den großen Messen draußen, hat dort berichtet und hat sogar ein komplettes Vollprogramm parallel zum Programm aus dem Funkhaus gesendet. Aber irgendwann wurde dieses Angebot immer mehr abgespeckt und schließlich eingestellt. Warum gab es dann diese Entscheidung?
Ja, also was man unterscheiden muss, glaube ich, journalistisch haben wir eigentlich wenig abgespeckt. Die Messe ist nach wie vor, oder die Messen sind große Ereignisse, die auch in anderen Rundfunkanstalten eine große Nachfrage finden bei vielen Hörern. Da berichten wir aus diesem Haus für die ganze ARD weiterhin. Aber es sind heute mehr als früher Messen, die sich an die Wirtschaft wenden, weniger an den Endverbraucher, den Konsumenten. Es gibt weniger populäre Themen, sondern sehr viel mehr fachspezifische Themen. Und deswegen haben wir nach und nach abgespeckt, sicherlich auch unter dem Gesichtspunkt finanzielle Kosten zu überprüfen und zu sagen, was ist ganz, ganz wichtig, was ist nicht ganz, ganz so wichtig. Und haben uns dann irgendwann entschieden zu sagen, wir berichten weiter journalistisch auf bewährtem Niveau, aber wir machen kein eigenes unterhaltsames Programm mehr während der Zeit.
Das war Eckart Pohl, ehemaliger Hörfunkchef von NDR1 Niedersachsen und in den 70er Jahren als Reporter beim Messejournal unterwegs. Ja, wir sind inzwischen in den 80er Jahren schon angekommen. Die Hannover Messe, die Wirtschaft boomte wieder und die Messe landete sogar mit einigen Einträgen im Guinness-Buch der Rekorde. So weit ging es bergauf. Herr Heckmann, erinnern Sie sich an einige dieser Rekorde?
Also der eine Rekord war der Bau der Halle 1. Es war die größte Messehalle der Welt und die wurde auch aufgenommen in dem Guinness-Buch der Rekorde. Und der zweite Rekord war die Hannover Messe 85 vor der Teilung mit über 800.000 Besuchern. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie mit der seinerzeitigen Infrastruktur, wie die Menschen nach Hannover gekommen sind innerhalb von 8 Tagen. Das war sensationell.
Ich habe noch ein paar Rekorde gefunden. Super. Mit knapp 970.000 Quadratmetern das größte Gelände, der weltgrößten Parkfläche dazu. Dann gab es die meisten Aussteller, die meisten Ausstellernationen und es gab mit 10 Gleisen den größten Messebahnhof.
Super, ganz gut recherchiert, hervorragend. Dazu muss man eben einfach sagen, dass auch das Messegelände heute noch das weltgrößte Messegelände ist.
Und was zu dem Zeitpunkt dann ja auch richtig gewachsen war, das war das sogenannte Zentrum für Büro- und Informationstechnik, uns allen viel besser bekannt heute als die CeBIT. Das war 1986 die Geburtsstunde der CeBIT.
Absolut eine unserer Weltmarken. Wir haben ja historisch eben die Hannover Messe, wo es ja ein Geschenk ist, dass sie im 70. Jahr noch so prosperiert durch den Inhalt, den wir jetzt wieder geschaffen haben mit Industrie 4.0. Bei der CeBIT, besser könnte man es gar nicht beschreiben, ein Spiegelbild der Märkte nach der Ausgründung in 86, wirklich Boom. Und ich glaube, die Besucherzahlen, und so ging es uns ja selbst auch, ich werde nie vergessen, als ich als Student im Fernsehen gesehen habe, das, was wir heute als Smartphone mit uns herumtragen. In Hannover kann man also etwas sehen, wo man mit einem kleinen Apparat nicht nur telefoniert, sondern auch noch Adressen verwaltet und wenn es ganz gut läuft, in Zukunft mobil fernsehen wird. So, und allein diese Berichterstattung hat dazu beigetragen, dass man auf die Messe ging. Und wir haben es geschafft, diese Weltmesse bis heute bei allen Veränderungen, ich glaube, es gibt kein Messeprodukt, was so viel Veränderung in den Märkten hat, stabil zu halten und werden sie jetzt als CeBIT im nächsten Jahr mit neuem Format veranstalten.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Bleiben wir noch ein bisschen in den 80er Jahren. Herr Heckmann, auf dem Messegelände wurde auch europäische Geschichte geschrieben. Da gab es ein ganz besonderes Gipfeltreffen. Wissen Sie das noch? Wer da zusammenkam und was da beschlossen wurde?
Ich weiß es noch um das Gipfeltreffen in unserem alten Tagungszentrum im Mittel des Geländes. Aber ich kann mich nicht mehr ganz konkret an den Titel erinnern.
Ich habe hier die Regierungschefs der damaligen EG-Mitgliedstaaten, die tatsächlich die Weichen für die Währungsunion gestellt haben.
Das war so.
Ja, also ein bisschen Geschichte geschrieben auf dem Messegelände. Ja, EG-Mitgliedstaaten, inzwischen sind wir ganz viele, damals noch nicht so ganz viele. Aber die Messe hat auch schon in den 80er Jahren Kontakte geknüpft nach Osteuropa. Also schon vor dem Fall der Mauer. Ich habe hier, dass 1986 das erste Partnerland aus dem Osten dabei war, nämlich Bulgarien. Also da schon hinter den eisernen Vorhang geguckt. Herr Heckmann, wie war das? Wie wurden da Kontakte geknüpft nach Osteuropa?
Also Osteuropa war für uns in dieser Zeit und ist auch heute noch ein ganz wichtiger Markt. Er ist vor unserer Haustür und er ist immens groß. Unsere Industrieunternehmen in Europa sind an diesen Märkten nach wie vor sehr stark interessiert und insofern bot sich das auch schon in den 80er Jahren an, zu versuchen, engere Verbindungen, wirtschaftliche und politische Verbindungen zu den Messen hin zu entwickeln.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das manchmal vielleicht auch ein bisschen abenteuerlich war, oder?
Ach ja, natürlich. Da könnte ich jetzt Geschichten...
Genau sowas will ich hören. Erzählen Sie eine.
Geschichten. Eine, wir waren in Tiflis und sind in der Nacht dann weitergeflogen nach Baku, um dort mit dem Ministerpräsidenten zu sprechen. Wir sind empfangen worden von dem Ministerpräsidenten in Baku. Und dann sagte er also, bevor wir jetzt anfangen, über Messen und über Kooperationen und über Zusammenarbeit sprechen, habe ich eine sehr herzliche Bitte. Ich habe hier einen kleinen Teppich. Deutschland mit den neuen Grenzen. Also die früheren Ostländer integriert in einem neuen Plan als Teppich geknüpft. Wenn ich diesen Teppich in meine Verwaltung gebe, Sie sollen das an Bundeskanzler Kohl schicken, dann dauert das und kommt wahrscheinlich nie an. Kann ich Ihnen den mitgeben? Habe ich gesagt, selbstverständlich, können Sie mitgeben. Ich habe den Teppich mitgenommen. Nächsten Tag, wie ich zu Hause war, an den Bundeskanzler Kohl geschickt mit den entsprechenden Anmerkungen. Der hat sofort geantwortet, hat sich sehr gefreut, hat sich auch sofort bedankt bei dem Ministerpräsidenten. Solche Dinge sind natürlich häufig passiert. Also Geschichten gibt es da ganz viele.
Sie sagten gerade schon Partnerländer, die gibt es seit 1980. Damals war Brasilien das erste Partnerland. Seitdem gibt es zur Hannover Messe und dann auch zur CeBIT diese Tradition. Tja, und letztes Jahr, Herr Köckler, war Obama da. Ich glaube, das muss einfach Ihr besonderes persönliches Highlight gewesen sein, oder? Mehr geht doch nicht.
Präsident Obama hat sich ja selber ganz bescheiden als Head of the Delegation bezeichnet, also nur als Chef der Delegation, die dabei war. Das war mit Sicherheit ein fantastischer Highlight für uns alle, erleben zu dürfen, dass, was ja Tradition ist, der Regierungschef das Partnerland eröffnet. Und hatten dann natürlich ganz interessante Tage und Wochen, um zu organisieren, wie denn wirklich ein Messerundgang stattfinden kann mit dem Mann mit den höchsten Sicherheitskriterien. Aber Obama, ja klar, für uns als Unternehmen Riesenhighlight in 70 Jahren.
Sie sagten ja gerade schon, die müssen auch alle ordentlich hier empfangen werden. Und damit das alles ordnungsgemäß auch tatsächlich vor sich geht, darum hat sich lange Jahre der Protokollchef der Messe gekümmert, Helmut Zander. Martina Witt stellt ihn vor.
Wer sitzt wo bei der offiziellen Eröffnungsfeier? Wie viel Zeit bleibt für Gespräche an den Ständen der Aussteller? Wer redet wann? Mit wem? 15 Jahre lang hat Helmut Zander all das geplant.
Man kann es auch reduzieren darauf, wenn man sich auf den privaten Bereich mal bezieht und Privatgäste sich einlädt. Was will man eigentlich? Man will einen schönen Abend verleben, man will gute Gespräche führen, eine gute Atmosphäre schaffen. Mit dem Ziel natürlich, dass die Gäste sagen, das war ein toller Abend, sowas möchten wir gerne nochmal erleben.
Eines seiner wichtigsten Werkzeuge dabei, das kleine Schwarze, ein Notizbuch.
Ja, das habe ich, glaube ich, immer noch zu Hause. Ja, da stehen die wichtigen Telefonnummern drin und für den Protokollchef sind die Telefonnummern wichtig. In der Bundesregierung, also im Bundeskanzleramt, die Gesprächspartner, mit denen man natürlich vorher zusammensitzt in Berlin. Und natürlich die Landesregierung Niedersachsen und natürlich auch die Büros wichtiger Konzerne.
Ein Höhepunkt in seiner Zeit als Protokollchef war das 50-jährige Bestehen der Hannover Messe, als der Ehemann der britischen Königin, Prinz Philip, die Messe besuchte, sagt Zander. Die Kollegen aus dem Buckingham Palace seien überraschend unkompliziert gewesen.
Und auch ihn persönlich mal zu erleben. Sie wissen sicherlich von dem Spruch, wo er immer wieder zitiert worden ist, wie er den Bundeskanzler mit sehr geehrter Reichskanzler Kohl begrüßt hat. Allerdings wird es immer nicht ganz richtig wiedergegeben. Das war nicht in der Eröffnungsveranstaltung, sondern bei der Eröffnung am ersten Messetag des britischen Pavillons.
Eine Herausforderung, immer die Uhr im Blick haben, damit der straffe Zeitplan nicht platzt. Und Ruhe bewahren, auch wenn Dinge mal so gar nicht nach Plan laufen.
Es hat einmal eine Situation im Hannover Kongresszentrum gegeben, bei einer Eröffnung, als mir die Polizeibeamten sagten, sie hätten eine Bombendrohung. Und ja, kurz vor der Veranstaltung, da hat man Schweißperlen auf der Stirn.
Alles ging gut, es passierte nichts. Den Besuch von US-Präsident Obama im vergangenen Jahr konnte Helmut Zander als Zuschauer erleben. Schade oder eine Erleichterung?
Beides miteinander. Und ich hatte ja also das große Glück, weil ich zu den Eröffnungsveranstaltungen auch noch eingeladen werde, das als Gast von oben miterleben zu dürfen. Das war natürlich eine einmalige Herausforderung. Ja.
Aber bislang hat ja auch alles immer ganz gut geklappt, zumindest so, was man mitgekriegt hat. Aber es gab ja auch immer wieder ein paar unerwartete Situationen. Zum Beispiel als Russland das Partnerland war und Herr Putin war beim Messerundgang und plötzlich tauchten ein paar barbusige Damen auf. Das muss doch eine Schrecksekunde gewesen sein, Herr Köckler, oder?
So wie gerade in dem Bericht angesprochen, ist es für uns Messemanager ganz wichtig, immer ruhig zu bleiben. Aber in dem Moment zugegeben, Hannover Messe 2013 beim Rundgang der vierte stand aus dem Nichts völlig überraschend ein Geschrei. Und der Herr Rose, unser aktuelle Protokollchef ist wirklich ganz mutig dazwischen gesprungen und hat verhindert, dass mehr passieren konnte Richtung Bundeskanzlerin und anderen Leuten, die da standen. Ja, das war ein Schreckmoment. Dadurch, dass allerdings diese Aktion an anderen Stellen, unter anderem im Kölner Dom, wiederholt wurde, ist dieser Zwischenfall interessanterweise gar nicht so sehr an der Messe geblieben. Aber das ist etwas, warum wir Messemacher immer sehr viel Respekt haben bis zur letzten Stunde der Messe. Das ist live, wir bringen ganz viele Menschen zusammen und müssen immer hoffen, dass alles sehr gut und vernünftig klappt.
Aber es sind ja nicht nur barbusige Frauen, die manchmal dazwischen springen, sondern manchmal auch ganz einfach schlicht und ergreifend einen Streik.
Also wir hatten den letzten Streik, und da braucht man wirklich starke Nerven. Als die USA Partnerland war, wurde der zweite Tag hier im öffentlichen Nahverkehr bestreikt. Dann ist Erfindergeist gefragt, also haben wir eine rote Punktaktion gemacht, haben also gesagt, wer sich dort hinstellt, kann mit einem Auto, was sowieso Richtung Messegelände fährt, bitte einsteigen. Und das ist dann immer Messe live. Wenn eine schwierige Situation da ist, dass dann plötzlich pfiffige, pragmatische Ideen da sind, dass man am Ende doch das Messegelände erreicht. Wenngleich ich sagen muss, bin ich froh um jede Stunde, die wir nicht durch einen Streik, weil es gibt den ja an unterschiedlichen Beförderungsmitteln behindert werden, weil da oft wir als Messemacher auch ein bisschen Misskredit kommen und sagen, könnt ihr da nicht besser aufpassen, dass das gerade da nicht passiert, aber es soll ja genau an dem Zeitpunkt passieren. Also da ist Erfindergeist gefragt, und diese rote Punktaktion ist sicherlich etwas, was nochmal zeigt, wie man mobilisieren kann.
Ja, Herr Heckmann?
Das sind natürlich solche außergewöhnliche Situationen, da muss man sich dann schon sehr kreativ damit auseinandersetzen. Ich denke nur an eine Cebit 88, 89, ein Meter Schnee am Morgen der Eröffnung über dem gesamten Gelände auf allen Straßen. Und wir haben innerhalb einer Stunde sämtliche technische Hilfswerke, Feuerwehren, Bundeswehr mit Bergungspanzer auf dem Gelände gehabt. Nach 2 Stunden war das Gelände nicht nur befahrbar, sondern es war begehbar, und außerhalb haben die Besucher noch ein Problem gehabt, ranzukommen. Aber wenn sie dann auf dem Gelände waren, war alles sauber, es konnte hervorragend die Messe besucht werden.
Ja, und die hieß dann nicht mehr Cebit, sondern
Schneewitt.
Schneewitt, ja, legendär, ist in die Geschichte der Messe eingegangen.
Ja.
Ja, das war der Schnee, aber dann gab es auch noch etwas ganz anderes von oben, der Vulkan.
Eyjafjallajökull.
Genau so heißt er.
Eyjafjallajökull.
Aber nochmal?
Eyjafjallajökull.
Ja, ich kann es heute noch nicht aussprechen. Das war ja auch was, ne?
Ja.
Da wurde ja sämtlicher Flugverkehr eingestellt, und da musste die Messe auch reagieren und die Messegäste irgendwie hierher kriegen.
Das war im Jahr 2010, und wenn Flugzeuge nicht fliegen können, kurz vor Beginn einer Messe, ist zugegebenermaßen für den, der die Hallen öffnet und darauf setzt, dass Menschen kommen, eine Katastrophe, wie man es auch immer bezeichnet, aus Sicht des Messemachens. Wie stark die Anziehungskraft einer Messe ist, hat sich aber darin gezeigt, dass selbst aus fern entlegenen Ländern Busse geschartert wurden und auch erst am 2. oder 3. Tag dann der Messestand belegt wurde. Aber das ist in der Tat etwas, wenn Flugzeuge nicht nur eine Linie bestreikt wird, sondern wenn der Vulkanausbruch dafür führt, das ist für uns der größte anzunehmende Unfall, weil dann die Menschen sich einfach nicht bewegen können.
Können Sie den Vulkan aussprechen?
Kann ich auch nicht so genau. Also ist ein Island-Kurs gefragt.
Ich könnte es auch nicht, aber wir können jetzt ja noch mal ein bisschen üben. Musik. 70 Jahre Hannover Messe, unser Thema heute. Zur Jahrtausendwende gab es dann auf dem Messegelände eine ganz besondere Ausstellung, die Weltausstellung Expo 2000. Ihr damaliger Vorstandskollege Klaus Görmann war im Vorfeld der Expo durchaus optimistisch.
Also die Expo wird nicht scheitern, sie darf auch nicht scheitern, für die Bundesrepublik nicht, für die Region nicht, für die Expo-Gesellschaft nicht, für uns nicht. Sie wird ein Erfolg werden, davon bin ich überzeugt. Der Teil, den wir, wie ich meine, mit Kernkompetenz ausstatten, das ist Planen, Bauen und Durchführung von Großveranstaltungen. Ich finde, das ist ein sehr kluger Schachzug des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Expo GmbH, diesen Teil uns zu übertragen. Das können wir. Damit können wir auch gleichzeitig eine Last und eine Sorge von der Schulter der Expo nehmen oder von allen Verantwortlichen. Und damit können wir auch ein bestimmtes Maß an Sicherheit einbringen, dass Bauen und Betrieb funktionieren werden.
Herr Heckmann, Sie waren quasi dabei, als diese Idee geboren wurde. Und Sie haben hier gerade schon ein Schriftstück rumgereicht. Was haben Sie da mitgebracht?
Und was ich Ihnen mitgebracht habe, das ist der erste Brief oder das erste Mal, dass das Wort Weltausstellung aufgeschrieben worden ist von Frau Breul. Sie hat nämlich geschrieben, lieber Heckmann, bevor ich in den Urlaub gehe, möchte ich Ihre Idee aufgreifen, den Anspruch Hannovers bzw. der Deutschen Messe- und Ausstellungs AG auf die Weltausstellung 1997 anzumelden. Das war am 15. Juli 1987 und das war der Startschuss dann für die Arbeit. Das Land, also die Bundesrepublik Deutschland, musste sich ja bewerben, nicht Hannover und auch nicht Niedersachsen. Und dann war auf einmal stand die Frage im Raum, wer spricht mit Herrn Strauß, mit dem Ministerpräsidenten Strauß? Also keiner, weder der Herr Kohl noch Herr Albrecht und so.
Der
und so.
Schwierigste
und,
Kandidat.
Ja, und Strauß war jedes Jahr einen Tag auf der Hannover Messe, bevor er abends dann in die Halle 7 mit dem bayerischen Defiliermarsch einmarschiert ist, habe ich zu ihm gesagt, Ministerpräsident, ich habe noch eine Frage und eine Bitte an Sie. Ja, also junger Freund, so, ja, worum geht's denn? Also, wir haben vor, die erste Weltausstellung in Deutschland hier in Hannover durchzuführen und dazu brauchen wir Ihre Zustimmung. Eine Weltausstellung in Deutschland, die kann nur in München stattfinden. Das war also so eine ganz normale, spontane Reaktion, worauf ich dann gesagt habe, aber wir haben die Idee gehabt. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, okay, meine Stimme habt ihr. Wunderbar.
Ja, ist ja dann auch so gekommen tatsächlich und hat der Messe und dem Messegelände ja vor allen Dingen auch ganz gut getan. Herr Köckler, was war wichtig, was ist immer noch wichtig von dieser Expo, von dieser Weltausstellung für die Messe AG, für das Gelände?
Neben dem eigentlichen Gelände ist es natürlich wichtig, eine Infrastruktur zu haben, dass die Besucher möglichst schnell unser Messegelände erreichen. Also Thema Messeschnellweg, An- und Abfahrt, Thema Messebahnhof Laatzen und vor allen Dingen unsere ebenerdigen Hallen, diese Hallenstruktur, wo gerade zur Expozeit viel gebaut wurde, sichert ab, dass wir neben den eigenen Veranstaltungen auch die Gastveranstalter halten. Also für uns jetzt im 17. Jahr danach profitieren wir immer noch von dieser wunderbaren Infrastruktur.
Ja, und so wie die Expo ihre Spuren hinterlassen hat, so hat von jeher auch die Messe ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Immerhin gehört die Messe der Stadt und dem Land Niedersachsen. Sie sind gemeinsam mit der Region Hannover die Anteilseigner der AG. Herbert Schmalstieg war jahrzehntelang Oberbürgermeister von Hannover und damit auch Mitglied im Aufsichtsrat der Messe AG und lange Vorsitzender des Gremiums. Und ich habe mit ihm vor der Sendung über die Beziehung zwischen Stadt und Messe gesprochen. Herr Schmalstieg, Sie haben schon als Kind die ersten Messen nach dem Krieg in Hannover erlebt. Wie hat sich die Stadt durch die Messe verändert?
Die Entwicklung Hannovers ist natürlich seit dieser Zeit von der Messe kolossal beeinflusst worden. Ohne die Messe hätte Hannover nicht diesen wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Die Welt war zu Gast und das war schon etwas Großartiges für Hannover und die Messe hat sich ja kolossal entwickelt und ohne die Messe wäre es uns auch nicht gelungen, 1990 den Zuschlag zu bekommen für die Expo 2000.
Die Expo 2000 war, nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, bestimmt eine der schönsten Nebenwirkungen der Messe. Aber es gibt auch weniger schöne Auswirkungen der Messe auf die Stadt. Da wird dann auch schon mal ordentlich gestöhnt und auf die Messe geschimpft.
Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner haben darunter natürlich gelitten. Denn wenn in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern dann zu einer solchen Messe in der Höchstphase fast 1 Million noch Menschen dazukamen, dann war es natürlich so, dass der Verkehr zusammenbrach, trotz eines guten öffentlichen Personennahverkehrs, dass die Hotels verkennen, dass Messen auch ein Wettbewerb sind und die hohen Hotelpreise nicht konstruktiv, sondern destruktiv sind. Und in den Restaurants war es auch so, dass es Messekarten gab und nicht Messekarten gab. Das war sicherlich ein großes Ärgernis. Aber wir haben immer wieder gesagt, wir brauchen diese Messe, weil Hannover zwar eine wunderschöne Großstadt ist, aber die wirtschaftliche Grundlage, die haben doch die Messen gebracht im Hinblick auf Investitionen während der Messe, zur Messe, vorher und nachher.
Herr Schmalstieg, als die Messe die millionenschwere Finanzspritze von Stadt und Land bekommen hat, da waren Sie ja schon nicht mehr im Amt. Aber hat sich das während Ihrer Zeit schon abgezeichnet, dass es da eine finanzielle Schieflage geben könnte?
Es zeichnete sich natürlich ab, dass irgendwann der Punkt kommen würde, dass die Eigenkapitalbasis nicht ausreichte und dass deswegen Stadt und Land im Interesse der weiteren wirtschaftlichen Prosperität der Messe dort eine Kapitalerhöhung machen mussten. Und das war richtig und gut so.
Der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg. Ja, die Finanzspritze im Jahr 2009, 250 Millionen Euro von Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen. Herr Heckmann, das war kurz nach Ihrer Zeit im Vorstand, aber sowas kommt ja nicht von heute auf morgen, das entwickelt sich ja. Es war ja Jahrzehnte ohne Zuschüsse gegangen. Was war schiefgelaufen, dass dann tatsächlich diese Millionenspritze notwendig war?
Nun, wir haben verhältnismäßig viel investiert im Laufe der letzten 10 Jahre, also der 10 Jahre davor. Das musste natürlich auch entsprechend finanziert werden und das kostete auch entsprechende Zinsen. Und das war der Grund, dass wir eben auch ein höheres Eigenkapital benötigten, um die Zinslast zu reduzieren.
Ich hatte ja gerade schon Herrn Schmalstieg auch gefragt, was für eine Bedeutung hat die Stadt und vor allen Dingen auch die Menschen, die in Hannover leben, für die Messe? Also mal von finanzieller Unterstützung abgesehen.
Das ist ein ganz wichtiges Miteinander. Und wenn dann eben Messe ist, gibt es auf der einen Seite, und das ist ja auch kein Geheimnis, zwischen 13.000 und 15.000 Arbeitsplätze hängen an dem Messebetrieb, Standbau, Catering, Hotellerie, was wir hier haben. Also gibt es sehr viele Profiteure. Und wenn wir dann tatsächlich bei hoffentlich sehr vielen Besuchern mal zu Maßnahmen wie A und R, dann hoffen wir auf das Verständnis, weil ich glaube, unterm Strich möchte niemand Hannover ohne eine Messe.
Aber die Messen sind ja inzwischen auch keine Publikumsmessen mehr. Also die Hannoveranerinnen und Hannoveraner bekommen halt den Verkehr mit und die vollen Restaurants und Straßen. Da hat die Messe sich ja auch durchaus jahrelang bemüht, die Laien rauszuhalten.
Die eigentlichen Fachmessen, ja, da ist es so, die Digitalisierung eines Automationsprozesses interessiert nur die, die sich wirklich damit befassen. Aber das ist unser Geschäft, weil da die ganze Welt zusammenkommt und da sind wir gerade in Deutschland führend.
Andererseits wollen Sie nächstes Jahr zur CeBIT wieder einen Publikumstag einführen.
Die Idee ist eben auch für Endverbraucher es anzusprechen, damit eben dieses große Thema Digitalisierung keine Angst macht, sondern tatsächlich auch gezeigt wird. Beim letzten Mal haben Sie schon Drohnen gesehen, autonomes Fahren, ganz viele spannende Dinge, die sich auch jedermann dort am letzten Messetag an dem Freitag anschauen darf.
Müssen sich Menschen noch persönlich treffen im Zeitalter der Digitalisierung?
Jemand, der wirklich in die Digitalisierung der Automation investieren will, das Stichwort Robotik, was beim letzten Mal auf der Industriemesse zu sehen war, der möchte sich mit Gleichgesinnten treffen, darüber austauschen, Impressionen haben. Das ist offenbar so, dass sich genau dieses nicht digitalisieren lässt. Von daher kommen die Menschen sehr gut zusammen, wenn die Messe den Anlass bietet. Aktuell sind wir optimistisch und das ist auch nichts Theoretisches, da kann man kein Modell zu bauen, sondern wir freuen uns sehr, auch jetzt für die beiden kommenden Messen in diesem Jahr, eine EMO, eine Werkzeugmaschinenmesse, eine Agritechnica hat höchst Anmeldezahlen bei den Quadratmetern.
Herr Heckmann?
Die Menschen wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das kann man nicht über YouTube oder das Handy oder über das Telefon oder über welche Medien. Also das sind ganz viele menschliche Grundbedürfnisse, die auch eine Messe in Zukunft befriedigen wird.
Herr Köckler, Sie feiern am 19. August, also Samstag in einer Woche, ja dann auch den Tag der offenen Tür, 70 Jahre Hannover Messe. Da werden sich Menschen dann auch treffen.
Als Dankeschön auch an die Stadt machen wir Tag der offenen Tür. Mal hinter die Kulissen gucken, was heißt das eigentlich, so eine Messe zu machen. Sie sind herzlich eingeladen bei uns auf dem Messegelände. Und natürlich gibt es auch Fischbrötchen.
70 Jahre Messe in einer Stunde. Ich danke Ihnen, Herr Heckmann, Herr Köckler, dass Sie mit mir die Zeitreise gemacht haben. Den Blick zurück, aber auch den Blick nach vorne. Hier geht es um 20 Uhr gleich weiter mit den Nachrichten aus der Aktuellredaktion. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Hitzemann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.